Berkshire, das Kobe-Rind unter den Schweinen, gilt als die älteste Schweinerasse Großbritanniens. Diese Rasse zeichnet sich durch eine sehr gute Marmorierung des Fleisches aus. Daher findet man Berkshire in Qualitätsprogrammen. Beispielsweise in Japan, aber auch in Ungarn wird sie in der Salami-Produktion verwendet. Das Interesse an spezieller, umfassender Fleischqualität steigt auch in Österreich. Und die Biotierhaltung ergänzt sich da perfekt. Seit 3 Jahren unterstützt und leitet das Bio-Institut der HPL-Erfahrung bei Gumpenstein den Aufbau einer heimischen Berkshire-Herdebuchzucht. Und darüber erfahren wir heute mehr. Mein Name ist Andreas Steinwieder und unser Studiogast Markus Gallenböck, er arbeitet an unserem Bio-Institut in Wels-Thalheim, gibt uns einen Einblick in die Arbeit und die Erfahrungen mit dieser Schweinerasse. Lieber Markus, herzlich willkommen bei mir im Podcast.
Danke Andreas für die herzliche Einladung, bin gern gekommen.
Was ist das Berkshire Schwein?
Das Berkshire Schwein ist eigentlich die älteste, wenn man so will, moderne Rasse, wobei man modern natürlich ein bisschen einschränken muss. Bereits 1788 ist die Rasse in Großbritannien erwähnt worden als eigenständige Rasse.
Und warum beschäftigst du dich, wir uns im Bio-Institut, jetzt auf einmal mit dieser alten englischen Rasse?
Ja, die Qualität der Rasse war schon sehr lange bekannt für die Fleischqualität. Wir wollten jetzt natürlich schauen, was ist dran an der Fleischqualität, was kann diese Rasse. Es ist eine alte Fettschweinerasse, muss man auch ganz klar sagen. Aber eine sehr interessante Rasse aufgrund der Literatur, aufgrund der Erfahrungen auch in Südostasien, in Japan, in Korea, große Fleischessernationen, die namhafte Mengen an Berkshire Schweine verzehren.
Und wir haben vorher über Marmorierung geredet und wir wissen es ja von den Rindern vom Kobe-Rind. Warum ist die Marmorierung so wichtig für Fleischqualität?
Ja, die Marmorierung hat einen sehr ausschlaggebenden Grund für die Saftigkeit und Zartheit des Fleisches beim Biss, also für die Sensorik im Mund. Mhm. Am Ende des Tages entscheidet ja der Konsument durch sein Kaufverhalten, durch den Geschmack des Produktes auch dann, ob es gekauft wird, akzeptiert wird. Und deswegen finde ich es Qualität und auch diese Marmorierung als Zeichen der Qualität sehr wichtig.
Markus, wir haben vorher über die Marmorierung kurz gesprochen. Gibt es bei der Fleischqualität noch ein paar Besonderheiten, die du uns mitgeben möchtest?
Sehr interessanter Punkt ist tatsächlich die Fleischqualität. Also nicht nur die äußeren Wesensmerkmale, sondern die inneren Werte. Es gibt Untersuchungen aus Südkorea und Japan, die bestätigen, dass sogar das Aminosäuremuster, die freien Aminosäuren, die im Fleisch vorkommen, anders ist wie bei konventionellen Rassen.
Okay. Und daraus ergibt sich dann auch geschmacklicher Unterschied möglicherweise, oder?
Man kennt vielleicht Glutamat als Schlagwort. Dahinter steht die Säure Glutaminsäure. Das ist eine Säure, die dann für den Umami-Geschmack verantwortlich ist. Dieses Vollmundige, das sich der Mensch beim Genießen sozusagen wünscht.
Okay, das heißt, es könnte vielleicht einmal in die Richtung wie beim Wein gehen, dass ich sozusagen ein Schnitzel oder ein Karree oder ein Speck verkoste und dann sage ich, das ist ein 25% Umami-Geschmack, oder?
Also ich kann da dann nur gratulieren, Andreas, das war natürlich sehr, sehr erstrebenswert. Ich weiß nicht, ob es so weit geht, aber ich kann es aus vielen Berichten sozusagen bestätigen, dass der Geschmack sensorischer anders ist, also sehr guter ist. Es gibt da Erfahrungsberichte.
Man, vom Fett her weiß man es, weil die Geschmacksstoffe sind fettlöslich vorwiegend und das ist natürlich die Marmorierung, deswegen wünschen wir uns ja die Marmorierung nicht nur wegen Saftigkeit und Zartheit, sondern auch, weil es einen anderen Geschmack hat.
Aber selbst auch die Muskelfasern, es gibt zwei Typen von Muskelfasern, da gibt es eben Unterschiede zur normalen Hausschweingenetik, sage ich mal, vom Typ 1 zu Typ 2 Faser und da hat das Berkshire Schwein halt eine eigene Zusammensetzung und einen ganz niedrigen Triebsaftverlust, das heißt einen Verlust an Wasser, wenn es geschlachtet ist. Also es ist halt das Wasser
sehr qualitativ. Das Schnitzel schrumpft nicht, wenn es in die Pfanne gibt, sondern es bleibt. Wobei das nicht das Schnitzel vorwiegend sein wird, was wir da jetzt machen werden.
Aber es ist halt ein gutes Beispiel, dass man weiß, wo man das schrumpfende Schnitzel. Und da gibt es tatsächlich Daten und Fakten, das ist erwiesen.
Wenn man jetzt in Richtung von diesem Berkshire denkt, braucht es eine eigene Vermarktung dafür? Kann ich die sozusagen ein Bio-Schwein Austria liefern, wenn ich Berkshire produziere? Oder?
Also ich glaube, man muss unterscheiden zwischen Reinzuchttieren
Okay.
und Kreuzung. Kreuzungstieren.
Okay.
Also die Reinzucht braucht man natürlich fürs Herdebuch. Da wird immer wieder Tiere werden da anfallen, die dann auch vermarktbar sein müssen. Das sind sie auch im kleinen Rahmen. Die größere Anzahl der Tiere sehe ich als Kreuzungstiere.
Okay.
Und die Kreuzungstiere kann man dann sicher auch breiter vermarkten. Das ist meine persönliche Meinung. Es gibt da schon Beispiele. Der Herr Kees Scapens, ein Niederländer, bekannt in der Szene als Schweineflüsterer, hat eine Marke kreiert, die nennt sie Duke of Berkshire und die ist sehr erfolgreich in Deutschland zum Beispiel.
Okay, jetzt hast du vorher über Herdebuch gesprochen.
Ja.
Das ist ja die Basis einmal sozusagen, ich brauche Reinzuchtbetriebe. Ihr habt ja jetzt im Bio-Institut damit begonnen, einmal Genetik hereinzuholen und jetzt da sozusagen die Bäuerinnen und Bauern hinauszugehen. Wo stehen wir da jetzt aktuell in der Herdebuchzucht, Reinzucht, Perkscher?
Ja. Es ist richtig, die Reinzucht ist wichtig zu starten, mit einer Rasse sauber zu starten. Das war eigentlich unsere Intention. Es ist zur Geschichte kurz, es ist sehr viel am Markt angeboten worden, unter der Marke Perkscher waren aber irgendwelche Kreuzungstiere. Mhm. Jetzt haben wir gesagt, wir stellen diese Zucht auf ordentliche Beine, importieren selbst Tiere und begeistern andere Menschen auch für die Zucht. Wir stehen jetzt momentan da. Wir haben 2 Herdebuchbetriebe, wir sind der 3. Herdebuchbetrieb, wir haben einige Reinzuchttiere, die ja nicht miteinander verwandt sind.
Mhm.
Wir haben einen Eber, wir haben selbst einen Eber, wir haben selbst 2 Jungeber. Das heißt, es ist eine gute Aufbruchstimmung da.
Das heißt, wenn ich jetzt, und jetzt gehen wir auf die andere, die nächste Schiene, also ich habe die Zuchtbetriebe, die beginnen jetzt zu wachsen und die verkaufen Zuchttiere an weitere Zuchtbetriebe oder dann für die Kreuzungsvariante.
Ja.
Und jetzt schauen wir mal auf die Produktionsbetriebe, die jetzt sozusagen Mastprodukte dann produzieren am Ende des Tages. Wo setze ich dann den Perkscher ein? Auf der mütterlichen Seite oder auf der väterlichen Seite? Mache ich F1-Kreuzungen? Wie geht man das an?
Sehr spannende und wichtige Frage, sehe ich genauso. Wir selbst haben beides schon probiert. Also wir haben den Perkscher als Eber eingesetzt auf weiße normale Zuchtsamen. Und Produkte daraus
sozusagen. Weiße, normale, oder meinst du Landrasse oder Edelschweine?
Genau, unser Zuchthybrid Edelschwein mit Landrasse.
Okay.
Also ganz ein normales österreichisches Produkt. Umgekehrt haben wir es genauso gemacht. Wir haben reinrassige Perkscher Mütter und haben einen Endstufen eben ein P3 draufgegeben.
Okay.
Ich glaube, es ist sehr entscheidend, wo man einsetzt. Das ist auch aus der Literatur ersichtlich. Ich denke, die Kreuzung Mutter Perkscher mal Endstufen eben P3 hat sehr gute Chancen. Also
okay.
Als Kombination Fleisch, aber Fülle, aber auch Qualität.
Bleiben wir gleich dabei.
Ja.
Also jetzt ist die Mutter ist ein Perkscher, der Vater ist ein fleischbetontes Tier.
Ja.
Wie schaut es mit der Wurfgröße aus?
Perkscher sind für alte Fettschweinerassen relativ fruchtbar. Das heißt, da sprechen wir von 8 bis 12 Tieren.
So wie wir es im Bio-Bereich gern haben, oder?
Ist eigentlich 12 Ferkel waren für einen Biobetrieb, 12 bis 14 lebend geborene, sage ich, für normale Saunastelle Spur mehr, wären ideal. Aber wesentlich günstiger jetzt von der Fruchtbarkeit, wie zum Beispiel Mangalitz oder Turopolie. Da reden wir von 6 bis 8 lebend geborenen.
Okay, okay.
Das ist so ein bisschen ein Unterschied.
Okay, also man muss im Schnitt, also wenn ich das zusammenfasse, im Vergleich zu Landrasse oder F1-Kreuzungen, Edelschwein mit Landrasse, mit etwas weniger Ferkeln pro Wurf rechnen.
Das ist richtig.
Wie ist das Saunverhalten?
Das ist ein großes Thema. Also ich bin schon lange in der Schweinebranche tätig und habe viele Betriebe und auch Tiere gesehen. Nur so Tiere wie die Perkscher sind einzigartig im Verhalten, im Wesen sogar die fast. Sie sie wirken tiefenentspannt, ruhig, umgänglich. Also
nicht
sehr
aggressiv?
Nein, nicht aggressiv, sehr menschenbezogen.
Mhm.
Wirklich eine sehr, wie man sagen, heute in sich ruhende Rasse, die sehr liebenswert ist, möchte ich fast sagen.
Wie ist der Mutterinstinkt? Also ich sage jetzt Erdrückungsverluste und solche Sachen. Kannst du da schon ein bisschen, ich habe es
ja
wenig.
Ja, genau. Das muss man einschränken. Muss man bei solchen Dingen natürlich immer sagen, diese Beobachtungen basieren immer auf wenige Beobachtungen, weil
das
die Menge
ist
der Tiere
nicht
da sind.
Dann,
natürlich ist es nicht Wissenschaft.
Ja.
Die Würfe, die wir bis jetzt gehabt haben, kann man sagen, Mutterinstinkt ist gut, Erdrückungsverluste wenig, natürlich auch bei weniger Ferkelzahlen, muss man ehrlich sagen. Aufzuchtleistung eigentlich sehr gut. Die Tiere, die wir haben, haben gut Milch, also das heißt, die Ferkel sind sehr frohwüchsig.
Mhm.
Also das scheint gut zu funktionieren.
Okay. Die andere Variante, jetzt da sagen wir, Mutter ist unsere F1-Kreuzungsvariante, also die deine weißen, hellen Schweine.
Ja, weiß.
Und der Vater ist jetzt der Perkscher.
Ja.
Hast du auch gemacht und funktioniert auch.
Auch.
Wie schaut das Produkt aus dann? Der österreichische Schweinemester interessiert sich jetzt über den Magenfleischanteil.
Natürlich.
Oder?
Ist ja vollkommen legitim.
Ja. Wenn ich jetzt in der Kreuzung-Variante bin, wie schaut's da aus?
Da verlieren wir, wenn ich den Vater Bürgscher, also Endstufe, wie man sagt, im Bürgscher einsetze, verlieren natürlich schon eklatant am Magerfleischanteil.
Mhm.
Die sogenannten weißen Sauen, also die Muttersauen, sind schon fleischig in Österreich, aber haben natürlich nicht die Fleischfülle. Mhm. Für die ist normalerweise der Piertrain zuständig. Wenn ich da einen Bürgscher über drauf gebe, habe ich einfach ein fetteres Endprodukt. So okay. Ehrlich muss man sein.
Und das ist jetzt ein Endprodukt, das eher nicht an die Schweinebörse, Bio-Schweine oder Schweine, ja, genau, Bio-Schweine genau, Austria genau. geht, sondern das muss ich dann selber weiterfädeln, oder?
So
oder
verkaufen,
direkt
so
verkaufen.
Mhm. Diese zwei Stränge sollte man immer im Auge halten. Ich möchte nicht immer ganz von Nische reden, weil das ist mir ein bisschen zu wenig, muss ich ganz ehrlich sagen. Reine Bürgscher oder diese Kreuzung, von der wir jetzt gesprochen haben, da muss man spezielle Produkte kreieren, ein Direktvermarkter sein, einen Kundenkreis haben, der das schätzt, dann ist das sicher absetzbar.
Mhm.
Für den Routineeinsatz, für den breiteren Markt, da die eher die Variante, die wir vorher diskutiert haben, empfehlen, dass ich sage, ich habe eine Mutter als Bürgscher und gebe einen fleischbetonten Piertrain in Stufen immer drauf.
Ist aber auch jetzt zurzeit noch nicht sozusagen über die normalen Handelswege absetzbar? Oder schon?
Ist noch nicht über die normalen, ganz Standard-Handelswege absetzbar. Ich konnte das Mastschwein natürlich liefern an Bierschwein Austria.
Mhm.
Aber da sind jetzt auch, finde ich, wir im nächsten Schritt als HBLFA gefordert, Antworten auf diese Fragen genau zu finden. Dass ich sage, wie schaut das Endprodukt dann tatsächlich aus? Wie ist der MFA, also der Magerfleischanteil? Wie ist der Fettauflage? Und dann kann ich eine konkrete Empfehlung an die Landwirtinnen und Landwirte
und auch vielleicht begleiten beim Aufbau eines Qualitätsprogrammes, weil es könnte ja sozusagen eine spezielle Bio-Qualitätsschiene werden, dass man vielleicht was schafft.
Das ist richtig. Wir haben Mester, mit denen wir grundsätzlich zusammenarbeiten, wir als Betrieb in Thalheim. Da habe ich schon Anfragen von einem Mester, ob man da nicht ein Produkt kreieren könnte.
Okay. Wenn ich jetzt mir das Fütterungssystem anschaue, passt, muss ich da auch drehen? Brauche ich eine andere Fütterung? Die Futterverwertung, wenn ein Tier mehr Fett ansetzt, wird, also der Futteraufwand wird höher sein, das ist ganz logische Folge für mich. Und wird das so sein, oder, dass der Futteraufwand höher ist? Kann ich in der Ration, haben die ein größeres Verdauungsvolumen, sodass ich eher rohfaserreichere Rationen fahren kann? Ist das ein Thema?
Ich habe mal mit einer Kollegin ausgetauscht, mit der Frau Beate Berger, die Spezialistin ist für gefährdete Tierrassen.
Mhm.
Und wir haben genau diesen Punkt diskutiert. Die normale Leistungsprüfung, so wie es das du richtig ansprichst, in Streitdorf, ist eine normale für konventionelle Schweine. Da wird sicher ab einem gewissen Punkt, geht davon aus, wir werden es auch dann nochmal testen, die Futterverwertung leiden und der Fettansatz steigen. Man kann zwei Variationen überdenken. Leichtere Schweine zu produzieren, so wie die Briten, sogenannte Baconer, wo man mit vielleicht 80 Kilo Lebendgewicht schlachtet.
Also sie sind vielleicht ja auch frühreifer.
Genau. Mhm. Und vielleicht diese umgekehrte Leistungsprüfung, wenn man es so nennen darf, anzudenken, sprich einen Vergleich machen mit rohfaserreichen Rationen und normale Masthybride, wie es wir kennen, dagegen sozusagen zu vergleichen und schauen, was machen diese Bürgscherkreuzungen in der Futterverwertung beim Rauhfutter gegenüber normalen Schweinen. Eventuell gibt es da einen Vorteil.
Das heißt, ich kann mit weniger Lebensmittelanteil an der Ration diese Tiere dann füttern, was ja langfristig eine sehr sinnvolle Variante wäre, aber das müssen wir uns in der Forschung erst anschauen.
Das ist der Punkt. Das müssen wir erst anschauen und auch dann beweisen, wann es denn so ist.
Ja. Wenn man jetzt einsteigen will in diesem Bereich, wo kriege ich Informationen?
Ja, die Informationen, sage ich mal, in erster Linie bei uns, also im Institut für biologische Landwirtschaft, bei mir, bei meinen Kolleginnen.
Okay.
Ist sicher eine gute Quelle.
Ist da der Stalltag eventuell eine Variante, wo man sich ein bisschen was informieren kann?
Wollte ich gerade sagen, wenn man es live sehen will, also Bürgscher live, kann man es natürlich bei uns am Stalltag sehen, sehr gerne. Vorausgesetzt, man hat sich angemeldet, dass man nicht so viele Teilnehmer hat. Und natürlich PIK Österreich, also der Schweinezuchtverband unter dem Verbund PIK.at.
Okay.
Der Diplom-Ingenieur Martin Bauer ist da involviert in das Programm, kann man sich informieren. Also wir sind da vernetzt.
Okay. Zurzeit sind wir natürlich im Aufbau inbegriffen. Siehst du, wie siehst du die Chancen am Markt?
Ich sehe eigentlich sehr gute Chancen am Markt. Man muss immer einschränkend dazu sagen, welche Mengen, das ist ganz klar. Also das ist ein Produkt, das sicher nicht in Hauptmengen abgesetzt wird, aber doch, glaube ich, in nennenswerten Mengen, weil einfach die Sensorik, der Geschmack, auf das möchte ich hinweisen, außergewöhnlich guter ist.
Braucht es im Hintergrund andere Produkte? Ist es das Standardschnitzel? Ist es das Karree der Broten? Oder ist es dann ein besonderer Speck oder was?
Ist eine gute und wichtige Frage. Ich möchte es ein bisschen vergleichen mit der Rinderbranche. Die Rinderbranche hat das schon geschafft, dass ich Begriffe wie Black Angus, Charolais, Dry-Aged, XO Beef, ja, also Qualitätsabstufungen im Produkt zusammenbringe. Mhm. Das wünsche ich mir ehrlich gesagt auch für die Schweinebranche. Das heißt, weggehe von dem, das ist ein Schweinskotelett, sondern eben die Abstufung, das ist ein Produkt vom Berkshire Schwein, das ich dann wie auch immer benenne und als Konsument auch weiß, ich habe eine besondere Qualität am Teller.
Jetzt könnt ihr aber sagen, wir haben ja auch die gefährdeten Nutztierrassen, wie das Durobolje-Schwein. Warum nehme ich das?
Eins haben wir schon angesprochen, die wesentlich schlechtere Fruchtbarkeit. Das heißt, ich habe 6 bis 8 Ferkeln. Das heißt, doch eklatant weniger wie beim Berkshire. Das Durobolje-Schwein beispielsweise ist ein sehr interessantes Schwein, weil es mit seinen Genetik, mit den Genen, das hat man festgestellt, ziemlich allein dasteht und dem mittelalterlichen, domestizierten Schwein sehr ähnlich ist. Das heißt, züchterisch quasi nicht bearbeitet. Mhm. Ist auch Fettschwein wie das Berkshire Schwein, aber halt züchterisch gar nicht bearbeitet.
Ganz in einer anderen Welt noch.
Ganz, oder? In einer anderen Welt. Also das, okay, hat sowieso eine Sonderstellung. Mhm. Und natürlich muss man auch dazu sagen, das Wesen. Mhm. Durobolje oder auch Mangalitzer Schweine sind vom Wesen her jetzt nicht vergleichbar mit dem sehr in sich ruhenden Berkshire Schwein, die so eine gewisse britische Armheit ausstrahlt, möchte ich fast sagen.
Okay, ich meine, das ist sehr interessant und das tut vielleicht auch den manchen Bauern und Bäuerinnen auch gut, wenn man solche Schweine hält. Ich sehe ja, dass du sehr in dir bist, in dem Projekt, und ja, dafür möchte ich Danke sagen, dass ihr in der Forschung da einen interessanten Weg aufmacht für die österreichische Bioschweinehaltung und Fütterung und Zucht. Und in dem Sinn wünsche ich dir für deine Arbeit alles Gute weiterhin damit. Du wirst auch weit berichten. Es gibt jetzt ja dann einen Abschlussbericht einmal und es geht dann auch weiter, weil wir haben Ziele und wir möchten die Ziele dann auch erreichen. Und ich weiß, dass du dorthin arbeitest, dass wir vorankommen. Dafür möchte ich dir Danke sagen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und fürs Dabeisein und wir würden uns freuen, wenn Sie bei einem unserer weiteren Podcasts wieder hineinhören und zusehen. Auf Wiedersehen und alles Gute bei AgrarScience, Wissen kompakt, der Haberle Pfarrer und bei Gumpenstein. Raumberg, Gumpenstein.